The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 31. August. Hier kommt die Pioneer-Morgenpatrouille aus dem Dschungelbuch entlaufen.
Wenn die Frühpatrouille naht, wenn die Frühpatrouille naht.
Ich wollte sie ja nur mal richtig wach machen und auf heute Abend einstimmen. Pioneer Podcast live im Admiralspalast in Berlin. 19 Uhr geht's los, über 1000 Tickets sind verkauft, aber eine Handvoll habe ich für besonders treue Hörer und Hörerinnen zur Seite gelegt. Also jetzt schnell bewerben, mittags wird gelost. Die Glücksfee heißt Daja Kerber und ist unsere Pioneer-Event-Chefin. E-Mail an Sie genügt, d.kerber@mediapioneer.com.
Company! Halt!
Die Mitte der Gesellschaft, Ortsbestimmung, Kampfbegriff, Gegenstand politischer Strategien. Und wie schon Willy Brandt wusste, diese Mitte ist immer in Bewegung.
Nichts, von dem ich spreche, hat etwas damit zu tun, dass wir geneigt wären, den Kampf um die Mitte aufzugeben. Wie kämen wir dazu? Doch das, was in der Demokratie Mitte ist, gilt es immer neu auszumessen.
Diese Mitte aber wird, und darin liegt ihr wahrer demokratischer Gehalt, nicht von der Obrigkeit, sondern von den Menschen selbst definiert. Die Worte Mitte und Mehrheit sind in der Demokratie auf das engste miteinander verwandt. Das wusste auch Sigmar Gabriel 2009 in seiner Bewerbungsrede als Vorsitzender der SPD. Er bezog sich auf Brandt.
Die politische Mitte Willy Brandts war etwas ganz anderes. Sie war kein fester Ort, sondern sie war die Deutungshoheit in der Gesellschaft.
Sie, und darin gründet das Leiden gerade der aktuellen Regierung an ihrem Volk, ist eben nicht statisch. Sie ist oft frech, zuweilen ist sie auch undankbar. Die Mitte fordert, die Mitte klagt, die Mitte grummelt, sie verlangt nach mehr und wandert. Auch heute wieder.
Die AfD bleibt in einer aktuellen INSA-Umfrage für die Bild am Sonntag weiter stärkste politische Kraft in Deutschland. 29% der Befragten würden die Partei wählen.
Gerade ist sie dabei, den Regierungspolitikern zu entwischen. Ein paar Gedanken dazu. Erster Gedanke, die Mitte ist ein politischer Kampfplatz. 1982 nannte der neue Kanzler Helmut Kohl sein Bündnis aus CDU, CSU und FDP eine Koalition der Mitte. Diese Selbstzuschreibung diente natürlich der Legitimation des Sturzes von SPD-Kanzler Schmidt, dessen SPD wiederum von Rechtsruck sprach. Schon in der entscheidenden Bundestagssitzung, das war am 1. Oktober 82, also beim konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, da erklärte der Unionsfraktionschef Rainer Barzel für die Union:
Mit Hilfe aller verantwortungsbewussten Deutschen, mit dem Dienst dieser Koalition der Mitte, wird Deutschland wieder dahin kommen, wohin es gehört, nach vorn. Wir wählen den neuen Anfang.
Und genau darauf antwortete sehr kämpferisch Willy Brandt mit dem Gegenbegriff.
Und auch die Rechtskoalition, die Sie jetzt bilden, hat bis zum Beweis des Gegenteils keine Mehrheit im Volk.
Diese Szene beschreibt ein Muster. Ein Muster, das sich bis in die Gegenwart fortsetzt, nur mit höheren Einsätzen. Wenn heute das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als, Zitat, gesichert rechtsextremistische Bestrebung, Zitat, Ende einstuft und die Partei dagegen klagt, wird erneut um die Grenzziehung im politischen Raum gestritten. Der Unterschied zu damals, nicht zwei Parteien konkurrieren um den Begriff der Mitte, sondern eine staatliche Behörde trifft auf Grundlage verfassungsrechtlicher Kriterien eine Feststellung. Eine Feststellung über eine Partei, die ihrerseits sich gerichtlich dagegen wehrt. Die selbsternannte Mitte will den Konkurrenzausschluss erzwingen und, tja, die AfD will sich damit nicht zufrieden geben und legt die Mittel des Rechtsstaates ein. Wichtig ist, das Verwaltungsgericht Köln hat diese höchste Einstufung am 26. Februar diesen Jahres vorläufig gestoppt. Zweite Anmerkung zur Mitte. Es wird fleißig gewandert, von links nach rechts und auch umgekehrt. Die meisten AfD-Wähler haben in ihrem Leben niemals rechtsextrem gewählt, sondern sind bisher Wähler von FDP, auch von den Grünen CDU, CSU und ganz viel SPD. Nach jeder Wahl sehen wir, dank der Nachwahlbefragungen, die Wanderbewegungen der Mitte. Und wir sehen das in Echtzeit. Gründe für die Wanderung nach rechts, die Flüchtlingskrise von 2015, die Expansion sozialstaatlicher Leistungen, auch für Nichtbeitragszahler und die 7-jährige Stagnation unserer Volkswirtschaft. Insgesamt hat all das zur Verschiebung der Koordinaten geführt. Gleichzeitig, und da wird's spannend, haben sich CDU und SPD ihrerseits nach links bewegt. Die SPD schämt sich bis heute für die Wirtschaftsreformen von Kanzler Schröder. Und die CDU hat mit den Stimmen der Grünen die größte Schuldenaufnahme in der Geschichte der Bundesrepublik durchgesetzt. Es kam, wie Peter Sloterdijk es charakterisiert, zu einer denkwürdigen Programmvertauschung. Weidel und Co. halten jetzt jene Parzellen im Siedlungsgebiet der Bundesrepublik besetzt, die von den konservativen Teilen von SPD und CDU freiwillig geräumt wurden und gehen von dort aus, Weidel und Co., stramm weiter nach rechts. Dritte Anmerkung. Die Funktionsstörung besteht nicht in der Mitte, sondern an der Spitze. Eine im November 25, also im vergangenen Jahr, veröffentlichte Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel »Die angespannte Mitte« endet mit folgendem Befund. 3/4 der Bevölkerung positionieren sich klar demokratisch. Nur 3,3% besitzen, sagt die Friedrich-Ebert-Stiftung, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild. Und dann kommt's. Aufschlussreich ist die Diskrepanz zwischen der Zustimmung zur Demokratie als Idee und der Zufriedenheit mit der real existierenden Demokratie. Rund 80% verstehen sich grundsätzlich als überzeugte Demokraten. Aber nur 52% der Deutschen meinen, die Demokratie funktioniere auch im Großen und Ganzen ganz gut. Das bedeutet wiederum, die Mitte ist sich treu geblieben, aber ihre Eliten funktionieren nicht mehr so, wie die Mitte sich das wünscht. Fazit. Das Gesamtgebilde, das wir Gesellschaft nennen, steht erkennbar unter Spannung. Die Mitte will nicht dauernd vor sich selbst gewarnt werden. Die gegensätzliche Bewegung, also die Mitte der Wähler, bewegt sich nach rechts, die Mitte der Politiker bewegt sich nach links. Das ist das Problem. Diese Zustände drängen früher oder später auf Entladung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit dem ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten von Hessen und heutigen Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung Roland Koch spreche ich jetzt über Friedrich Merz, über die AfD und die Rolle der Union.
Wir werden niemals die Steigbügelhalter von solchen Leuten sein, sondern immer ihre Gegner.
Außerdem hören wir, was die internationale Finanzpresse heute Morgen schreibt. Und wir freuen uns, dass Céline Dion das Wichtigste in ihrem Leben wiedergefunden hat. Ihre Stimme. Am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Und gut eine Woche vor der Wahl ist die Kluft zwischen AfD und CDU ziemlich tief, würde ich sagen. Laut Forschungsgruppe Wahlen steht die CDU in Sachsen-Anhalt bei 23%, die AfD bei 40%. Also, was ist da los und was bedeutet das eigentlich für den Bundeskanzler und für die Union? Das genau will ich jetzt von Roland Koch erfahren. Seine Stimme hat weiterhin Gewicht, auch insbesondere bei Friedrich Merz. Merz schätzt und vertraut Koch. Dieser ist heute Professor an der Frankfurt School of Finance und Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung, die sich um die Marktwirtschaft und die Erinnerung an die Marktwirtschaft verdient macht. Los geht's. Schönen guten Morgen, Roland Koch.
Guten Morgen, Gabor Steingart.
Der Bundeskanzler hatte, bevor er Bundeskanzler war, versprochen, die AfD zu halbieren. So ganz hat das nicht geklappt. Die AfD ist jetzt, Herr Koch, und zwar in allen demoskopischen Untersuchungen Platz 1 in Deutschland. Was ist da passiert?
Wir haben so viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft, dass es eine Zahl von Menschen gibt, die aus nicht immer den gleichen Gründen der gesamten Politik und der gesamten Umgebung sehr skeptisch, zweifelnd gegenüberstehen und in einer sehr komfortablen Situation, weil wir sind ein sehr gut funktionierender Staat, Rechtsstaat, Wirtschaft, soziale Sicherungssysteme, alles ist besser als in fast allen anderen Ländern der Welt. Aber man ist nicht zufrieden und nutzt dieses in demokratischer Weise einer Partei, die gegen alles ist und die alles zerstören will, eine Stimme zu geben. In Wahrheit, um die anderen Parteien eigentlich anzutreiben und zu korrigieren. Aber das hat eine gefährliche Dimension, die sicher andere, aber auch ich persönlich in der Größenordnung nicht erwartet hätte.
Also Sie würden sagen, die Demokratie ist nicht in Gefahr, sondern sie ist in Gebrauch?
Ja, das würde ich immer noch sagen. Trotzdem füge ich hinzu, dass ich glaube, dass die meisten Wählerinnen und Wähler der AfD, egal wo das stattfindet, dieses Grundgesetz, diese parlamentarische Demokratie, diese persönliche Freiheit, die sie haben, sehr, sehr schätzen. Und nicht sich bewusst sind, dass diejenigen, die sich an die Spitze der AfD gesetzt haben, immer wieder dokumentieren, dass sie diese Grundfreiheiten unseres Staates nicht respektieren wollen und politische Programme haben, die in einer modernen Demokratie nicht möglich wären. Und wir müssen sicherstellen, dass die nicht in eine Lage kommen, in der sie diese Instrumente abbauen können und damit Demokratie abbauen können. Da sehe ich im Augenblick in Deutschland noch keine Gefahr, aber Aufmerksamkeit ist geboten.
Aber die AfD-Spitzen sagen, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir kommen alle aus der Union. Frau Weidel ist als Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung finanziell unterstützt worden. Der Herr Siegmund in Sachsen-Anhalt ist CDU-Mitglied gewesen. Herr Kropalla ist CDU-Mitglied gewesen. Maximilian Krah ist CDU-Mitglied gewesen. Der Ehrenvorsitzende Gauland war in Hessen aktiv, 30 Jahre CDU gewesen. Also was ist da jetzt so ganz anders eigentlich? Ist das nicht Fleisch vom Fleische der Union?
Nun, zunächst einmal, die CDU hat als eine wirklich wichtige Leistung eine hohe Integrationskraft über eine lange Zeit in Deutschland gehabt. Und die Integrationskraft bestand auch immer darin, dass alle Beteiligten sich darüber einig waren, dass die Kompromisse in dieser großen Volkspartei mehr Ertrag auch von der eigenen persönlichen Vorstellung ergeben, als wenn man versucht, sich auf sich allein gestellt eine politische Idee zu verwirklichen. Und durch die Existenz der AfD ist im Gegensatz zu früheren rechtsradikalen Parteien nun eine Partei, in der Menschen glauben, dass sie tatsächlich diese Kompromisse in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr machen müssen, sondern sich auf einen Weg begeben, der eben genau diese Mitte nicht mehr als Maßstab nimmt. Da gibt's dann welche in den demokratischen Parteien, die dann von der Zentrifugalkraft der Volkspartei nicht mehr fasziniert sind, sondern die Isolation in einer eigenen Partei suchen. Das gibt's auf der linken Seite manchmal auch. Das ist aber auch auf dieser Seite der Fall. Die CDU muss am Ende froh sein, dass diese Menschen nicht Repräsentanten ihrer Partei sind, denn sie vertreten Ideen, die nicht in der CDU zu Hause sind. Aber sie sind in einer so aufgewühlten emotionalen Lage, wie wir sie in modernen Demokratien im Augenblick haben, ein Problem. Nochmal auch gesagt, das ist ja kein deutsches Problem, über das wir reden. Nee. Leider Gottes haben wir dieses Phänomen in allen modernen Demokratien. Das heißt, wir kämpfen gerade mit etwas, was sich gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich, geopolitisch, verteidigungspolitisch auf der Welt abspielt, was Menschen umtreibt und was einen Teil der Menschen zur Radikalisierung bringt.
Aber Herr Koch, es ist kein Naturgesetz nach dem Motto, die Menschheit ist verrückt geworden und wandert nach rechts. Wir haben Spanien, wir haben in Skandinavien viele Gegenbeispiele. Auch in Frankreich regiert trotz aller Schlagzeilen in Deutschland nicht Frau Le Pen, sondern Herr Macron. Also wir haben viele, viele Beispiele. Auch in Ungarn beispielsweise ist ein eher autokratischer Populist, Rechtspopulist abgewählt worden. Also deswegen muss ja die Frage möglich sein, was kann die Union tun, wenn es kein Naturgesetz ist? Was kann sie tun, um diesen Abstand, der jetzt bei 9 Prozentpunkten liegt, doch wieder zu verringern?
Deutschland ist mit all den Problemen, die wir haben, nicht am schlimmsten dran, sondern relativ möglicherweise auch aus seiner Geschichte heraus noch gut. Trotzdem haben Sie recht. Die Union muss über die Frage nachdenken, wie alle anderen Parteien auch. Und da liegt das zweite Problem. Die Union speist nicht, trotz der nennenswerten Liste, die Sie vorhin erwähnt haben, nach allen Untersuchungen die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der AfD. Die Wählerinnen und Wähler der AfD sind nicht zur Hälfte, nicht mal ein Drittel, historisch jemals CDU-Wähler gewesen. Mindestens so viele sind historisch über ganz, ganz lange Zeit, möglicherweise ihr ganzes Leben, nicht Wähler gewesen. Einer der Gründe, dass mich in den Wahlanalysen, die wir ja auch in wenigen Tagen wieder sehen werden, immer so fasziniert, wenn journalistisch die Wahlbeteiligung, je höher sie geht, umso begeisterter zur Kenntnis genommen ist. Da sind eben sehr viele Menschen dabei, die sind vorher nicht zur Wahl gegangen, weil sie keine der Parteien wollten, aber jetzt ein Angebot haben, dem sie nachkommen. Und deshalb, die CDU hat trotzdem die Verantwortung, diese Partei so stark wie möglich, so schnell wie möglich in ihrem Wählereinfluss zu reduzieren. ja, wir müssen uns weiter mit den Problemen in Deutschland auseinandersetzen. Und die Volksparteien haben die Aufgabe, mehr Menschen zu überzeugen, als sie das zurzeit tun. Und daran müssen sie arbeiten. Das tun sie nach meiner Ansicht auch. Aber wenn es einfach wäre, hätte es nie radikale Parteien gegeben. Und weil es kompliziert ist, dauert es.
Aber wie soll das gehen? Die Frage ist ja, nach 16 Jahren Merkel und auch 16 Jahren Kohl, ich habe jetzt nochmal einen interessanten Aufsatz gelesen, dass die Länge der Regierungszeit auch damit zu tun hat, dass man Zumutungen erspart hat, dass die Mitte doch auch eine Status-Quo-Gesellschaft ist, die sich gar nicht nach Disruption und all diesem sehnt, sondern doch eher nach Regulierung von Datenkraken und KI und Ähnlichem. Und dass eine Reformregierung, wie sie jetzt ja Friedrich Merz gebildet hat, per se schon ein Problem darstellt. Wie sehen Sie diesen Spannungsbogen zwischen Veränderung, Reform und einem Bedürfnis nach Ruhe und Gemütlichkeit?
Ich glaube, Wolfgang Schäuble wird der Satz zugeschrieben, dass in der modernen Demokratie zur Problemlösung eigentlich die größte Herausforderung ist, dass man in 4 bis 5 Jahren sichtbare Erfolge zeigen muss, um nicht durch die Problemlösung, die man gerade durchführt, abgewählt zu werden. Das ist eine Lehre, die die Sozialdemokratie mit Gerhard Schröder bitter bezahlt hat. Also das kennen wir auch. Und deshalb bleibt die Aufgabenstellung, sozusagen so schnell wie möglich konsistent Reformen anzugehen, die tatsächlich etwas bewirken, im Auge zu haben, dass es Teile dieser Reformen geben muss, die so relativ kurzfristig wirken, und dafür zu sorgen, dass die Bürger den Eindruck haben, dass diejenigen, die regieren und die ihnen das zumuten, wissen, was sie tun und das mit einer Entschlossenheit tun, die Respekt auslöst. An jeder dieser 3 Baustellen kann man sehen, das läuft nicht auf der Ideallinie. Aber wenn Sie diese 3 Fragestellungen sich anschauen, dann sehen Sie auf der anderen Seite auch, dass diese Regierung aus CDU, CSU und SPD und dieser Bundeskanzler eine Menge Aufwand darin betreiben, genau in diesen 3 Zielkategorien zu denken.
Aber viele sagen auch in der Union, Sie kennen die auch, die werden das auch zu Ihnen sagen, was Sie zu mir sagen. Warum tut ihr euch das überhaupt an? Es gibt in Deutschland ganz klar eine Mehrheit rechts der Mitte. Warum regiert ihr permanent links der Mitte und versucht, links der Mitte Koalitionen zu bilden gegen eure eigenen Stammwähler von damals? Was sagen Sie zu diesem Argument zur Regierungsbildung rechts der Mitte? Ist das etwas, was in einem Bundesland zumindest probiert werden muss?
Also rechts und links der Mitte ist in der Demokratie was völlig Normales. Die AfD ist keine Partei, einfach rechts der Mitte. Sie ist eine rechtsradikale Partei. Wenn Sie mit AfD-Politikern diskutieren, und das sehen Sie jeden Tag, dann gibt es für AfD-Politiker Menschen erster und zweiter Klasse. Für uns im Grundgesetz gibt es keine Menschen erster und zweiter Klasse. Seien es Menschen mit internationalen Hintergründen, sei es Menschen mit unterschiedlichen sozialen Bezügen, sei es Menschen mit sehr unterschiedlichen Ansichten. Der Ruf des AfD-Vorsitzenden auf die andere Straßenseite, mit euch beschäftigen wir uns, wenn ich im Amt bin, ist ein Teil dieser Drohung. Wenn ich dann höre, was ein AfD-Ministerpräsidentenkandidat sagt, wie er ein Museum umräumen will, weil bestimmte Form von Kunst aus seiner Sicht nicht deutsch genug ist und abgeräumt wird. Wenn er sagt, welche Schulbücher er eliminieren will, weil sie unterschiedliche Meinungen darstellen. Wenn er sagt, dass er die leitenden Beamten, die als Beamte vereidigt sind, alle entlassen will, weil sie nicht seinen Folgen haben. Dann finde ich, dass wir als Gesellschaft eine Pflicht haben, zuzuhören. Und dann glaube ich persönlich, dass es die Pflicht der Union ist, zu sagen, wir werden niemals die Steigbügelhalter von solchen Leuten sein, sondern immer ihre Gegner.
Und haben am Wochenende Pistorius und Cem Özdemir gemeinsam nochmal den Verbotsantrag ins Spiel gebracht, ein Verbot der AfD, den sie zwar nicht selber erzwingen können, aber ihn fordern und anregen können. Haben Sie da im Geiste mit unterschrieben?
Nein, aber da bin ich eine etwas schwierige Person vielleicht. Weil ich nach wie vor glaube, dass die Demokratie stark genug sein muss, das anders zu lösen. Und weil ich auch ehrlicherweise ein Stück Angst vor der Zeit dazwischen habe. Ein Verbotsverfahren gegen eine Partei, der, wie Sie sagen, im Augenblick die relative Mehrheit der Bevölkerung anhängt, ist schon eine schwierige Sache an sich. Ein solches Verbotsverfahren über 5 Jahre, das würde ich mal für die Minimumszeit halten, in eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu bringen, hat ein Risiko der Zerstörung von Kultur im Land, vor dem ich im Augenblick jedenfalls, so wie ich es sehe, mehr Sorge habe als die berechtigten Argumente, die aus ihrer Sicht Pistorius, Özdemir und andere haben auf der anderen. Aber da würde ich jetzt auch sagen, das ist im Gegensatz zur Abgrenzung zur AfD, da frage ich, muss die Demokratie drüber reden. Da kann ich durchaus auch auf der falschen Seite stehen. Ich persönlich, wenn ich gefragt werde, würde nach wie vor glauben, es ist klüger, das politisch zu bekämpfen. Ich bin auch ziemlich überzeugt davon, dass das gelingen kann. Und wir wollen mal ganz in Ruhe auch noch anschauen, wie sind die Wahlergebnisse eigentlich in Wirklichkeit. Das wissen wir nicht. Aber dass es einen Anlass gibt, mit größter Sensibilität und Sorge zuzuschauen, was da gerade passiert, das, glaube ich, kann gar niemand bestreiten.
Also Ihr Gemütszustand, Herr Koch, am Vorabend dieser Sachsen-Anhalt-Wahl, auf die wir ja noch nie in unserem Leben so gespannt geschaut haben wie diesmal, Ihr Gemütszustand in einem Satz, vielleicht in einem Wort sogar.
Ich bin hochsensibilisiert, weil es eine gefährliche politische Situation ist. Und ich bin auch hochsensibilisiert, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass bei allem Respekt vor 2,8 Millionen Wählern daraus keine Schlüsse für die Richtigkeit der Politik in Deutschland gezogen werden können.
Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Roland Koch.
Danke Ihnen.
Estland und Litauen liegen direkt an der Grenze zu Russland. Sie sind beide Mitglied der NATO und der EU. Das macht die Situation spannend. Wer die Region erleben möchte, der kommt jetzt mit zur Pioneer-Expedition. Am 28. September geht's los, bis zum 2. Oktober. Mit an Bord Chelsea Speaker und Jürgen Joachim von Sandrart, Generalleutnant AD und als Kommandeur des NATO-Hauptquartiers Nordost hat er bis 2024 die Verteidigungsplanung für das Baltikum und Nordpolen verantwortet.
Und das muss man erleben. Das kann man nicht erklären, das kann man sich nicht anlesen. Das kann man zwar verstehen, aber am besten ist, man erlebt es.
Auf dem Programm die estnische Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie und eine Reise ins estnisch-russische Grenzgebiet. Alle Infos in den Shownotes.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da hat der Bundeskanzler das finale Sommerinterview gegeben in der ARD. Markus Preis stellte die Fragen und es ging unter anderem um die Sprengstoffdrohne vom Leipziger Flughafen. Wer, bitteschön, steckt dahinter?
Am 4. August wurde am Flughafen Leipzig wurden mit Sprengstoff bestückte Drohnen entdeckt. Innenminister Dobrindt sprach von fremden Mächten, die dahinter stecken könnten. Viele Experten sagen ganz klar Russland. Sie haben diese Woche ziemlich deutlich angekündigt, die Angreifer würden einen Preis bezahlen. Gehört zur Ehrlichkeit, wenn Russland dahinter steckt, dann können sie gar nicht angemessen reagieren.
Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt. Wir sind dabei, die Ermittlungen abzuschließen. Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren. Und das werden wir in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen. Es wird nicht mehr lange dauern.
Wird das eine Reaktion, eine rein deutsche sein oder werden Sie die mit EU und NATO abstimmen?
Die ist abgestimmt. Die wird in diesen Tagen auch final abgestimmt mit der Europäischen Union, mit den NATO-Partnern. Es wird eine Reaktion aus Deutschland sein, aber die Partner in der Europäischen Union und in der NATO werden davon nicht überrascht.
Fazit, nichts Genaues weiß man nicht. Ich finde, ein Kanzler sollte klar und verstehbar sprechen, nicht in Rätseln. Das Ziel muss mehr Sicherheit sein, nicht weitere Verunsicherung. Die Ankündigung einer Ankündigung ist das Gegenteil von guter Kommunikation.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet neuerdings immer ab 5 Uhr morgens der Pioneer-Podcast Frontrunners. Hier gibt's morgens erstmal die Presseschau der internationalen Wirtschaftsmedien, präsentiert von meinem KI-Zwillingsbruder Gabor der Zweite. Und das klingt dann so.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 a.m. Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Was schreiben die großen Finanzmedien heute früh? Die Financial Times berichtet auf der Titelseite ihrer gedruckten Ausgabe über ausgeschmückte Gewinne der großen Tech-Konzerne. Demnach haben die im vergangenen Quartal mehr als 160 Milliarden Dollar an Buchgewinnen aus Beteiligungen an anderen KI-Firmen verbucht. Kritiker warnen, diese Papiergewinne würden den KI-Boom verzerren. Ben Snyder, Chefaktienstratege bei Goldman Sachs, bringt die Sorge auf den Punkt. Zitat: Das wirft die Frage auf, ob das ausgewiesene Wachstum auf echter Nachfrage beruht. Auf der Meinungsseite der Financial Times würdigt Mohamed El-Erian, Professor an der Wharton School und Chefökonom bei Allianz, Kevin Warshs Rede in Jackson Hole als möglichen Wendepunkt in der Fed-Kommunikation. Warsh habe sich von der reinen Datenabhängigkeit seines Vorgängers gelöst. Sein Fazit? Er hat in dieser entscheidenden Phase eine Meisterklasse in Notenbankkommunikation abgeliefert. Bloomberg berichtet über Kritik an Trumps Plan, direkte Kontrolle über Venezuelas Ölreserven zu übernehmen. Die neue Beteiligung soll eine 100-Jahres-Konzession über 17 Ölfelder umfassen. Ökonomen ziehen Parallelen zur neokolonialen Vergangenheit Lateinamerikas. Francisco Rodriguez, Ökonomieprofessor an der University of Denver, sagt: Wäre ich im Moment Investor in Venezuela, würde ich mich fragen, ob es in Zukunft eine Regierung geben könnte, die diese Verträge wieder aufkündigt.
Der Frontrunners Podcast also jetzt überall, bei uns auf thepioneer.de und natürlich auch bei Spotify und Apple Podcast. Wenn's gefällt, bitte eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass 9 Millionen Menschen sich für Tickets beworben haben für Konzerte von Celine Dion, die bald in Paris starten. 16 Shows in 5 Wochen will sie geben in einer großen Arena in der französischen Hauptstadt. Und weil die Nachfrage so hoch ist, gibt es im kommenden Jahr nochmal Zusatzkonzerte, auch in Paris. Die Fans sind so euphorisch, weil sie sich freuen, dass ihr Idol überhaupt wieder singen kann. Wir erinnern uns, 2008 bekam Celine Dion erstmals Stimmprobleme, und zwar unmittelbar vor einem Konzert. Was sie damals noch nicht wusste, sie hat eine seltene Autoimmunerkrankung. Das äußert sich durch unter anderem Stimmprobleme. Dion erzählt bei NBC, wie damals 2008 die Symptome direkt vor einer Show auftauchten und sie ängstlich ihrem Soundingenieur sagte, dass sie gar nicht wisse, ob sie so überhaupt auftreten könne. Sie wurde panisch, die Symptome verschlimmerten sich.
I was scared because just before I went on stage, I asked my sound man, I'm like, I don't know if I can do the show and I don't know what's happening and all that. And I... And then you panic, so more you panic, more you spasm, and you...
2022 erst ging sie mit der Diagnose ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit. Mit hartem Training eroberte sie ihre Stimme zurück. Spezielle Gesangsübungen, Ballett und Pilates, um ihre Muskeln im ganzen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Seit dieser Diagnose trat sie nur 2-mal auf. Vor rund 2 Jahren sang sie bei der Eröffnung von Olympia in Paris. Aber die Konzertreihe in Paris ist das eigentliche Comeback. Eine Geschichte, die sich doch gar keine Agentur hätte besser ausdenken können. Die Frau, die ihre engelsgleiche Stimme verliert. Alle bangen, sie kämpft und gewinnt den Kampf und singt wieder in alter Schönheit. Ich wünsche Ihnen einen optimistischen Start in diese neue Woche. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Carina Mössbauer, die frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.